There was a time when we welcomed change, when we bounded through piles of golden leaves and relished the chill in the air. There was a time when masterpieces opened our minds and transformed our hearts. It was a time of renewal. It was fall, this fall, at Biltmore. Plan your visit or overnight stay so you can bask in the magnificent works of Chihuly and savor the season. Reserve now to get fall savings at Biltmore.com.
For years, you asked yourself, how do I save more money? But now it's, how do I preserve my money? Someone's asking the right questions. And at Sandy Spring Trust, we'll answer them one-on-one. From asset management to legacy and estate planning, you can feel confident in what's to come. What's your next financial destination? Visit sandyspringbank.com/wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value. Wealth products offered by Sandy Spring Trust, a division of Sandy Spring Bank.
In unserer Sendung Tondokument bringen wir einen Vortrag des Historikers und Unternehmers Dr. Rainer Zietelmann zu seinem gerade erschienenen Buch unter dem Titel Weltreise eines Kapitalisten – auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum. Gehalten und aufgenommen wurde der Vortrag beim großen Treffen der Thüringer Hayek-Clubs im Weimarer Hotel Augusta am 24.08.2024. Zietelmann bereiste in 20 Monaten insgesamt 30 Länder und gab in diesem Vortrag einen Überblick über seine Reiseeindrücke und Recherchen. Anhand verschiedener Beispiele verglich er Länder mit sozialistischen und kapitalistischen Regierungen.
Guten Morgen. Ich vermute, dem einen oder anderen von Ihnen ging es auch so wie mir. Man wacht morgens auf und bekommt wieder einmal erschreckende Nachrichten. Ja, Sie haben es gehört, Solingen, und wo ein Mensch seine Mitmenschen in den Hals sticht, bewusst tötet, schwer verletzt. Und fast so erschreckend wie diese Nachrichten ist, dass man vorher schon weiß, es werden wieder die Textbausteine rausgeholt, Trauer, Entsetzen, Mitgefühl mit den Angehörigen, für Gewalt kein Platz, kein Ort und so weiter. Das, was man schon tausende Male gehört hat, werden die gleichen Textbausteine, und sie veranschaulichen nur eine Hilflosigkeit eigentlich. Ja, so ist mir heute früh gegangen, weil ich schon vorher wusste, was dann wieder kommt, ja. Manchmal hat man das Gefühl, das sagt einer seiner Assistenten, nur da war wieder ein Terroranschlag, macht wieder die üblichen Textbausteine und dann geht es weiter. Dann vielleicht auch noch eine Bemerkung. Wir sind ja heute anlässlich des 80. Jahrestages der Publikation von Hayeks Buch Weg zur Knechtschaft. Ich habe es jetzt gerade noch mal in den letzten Tagen gelesen, weil mich das Wall Street Journal gebeten hat, im September da einen größeren Artikel drüber zu schreiben. Und ich habe mich auch mit der Rezeption des Werkes beschäftigt, und dabei ist mir aufgefallen, dass doch schon damals eine Sache sehr umstritten war, die aber sehr weitsichtig war von dem Hayek, weil er die Gemeinsamkeiten auch in der antikapitalistischen Wurzel von Sozialismus und Nationalsozialismus erkannt hat. Ich habe Jahre später mich mit dem Thema beschäftigt. Sie haben es gesagt, das war meine erste Dissertation, die jetzt gerade neu aufgelegt ist, wo die zentrale These war, dass also die sozialistischen und antikapitalistischen Elemente in Hitlers Weltanschauung viel wichtiger waren, als man sie oft annimmt. Das hat Hayek genau in dem Buch schon geschrieben. Er selbst ist ja kein Historiker, hat das mehr theoretisch und aus seiner eigenen Anschauung heraus begründet. Und als ich mein Buch schrieb, kannte ich das von Hayek überhaupt nicht und wusste das gar nicht. Und bin aber genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen, auf anderem Weg, und war dann später erstaunt, als ich dann irgendwann mal den Weg zur Knechtschaft gelesen habe, zu sagen, Mensch, da ist ja einer, der hat da schon, was du hier 1987 geschrieben hast, 1944 geschrieben. Das als Vorbemerkung. Jetzt geht's zu meiner Reise. Und auf meiner Reise 20 Monate in 30 Ländern, begonnen in der Schweiz, Georgien, Albanien, Polen, Chile, Argentinien, in vielen Ländern mehrfach gewesen. Ich komme jetzt gerade letzte Woche wieder aus Argentinien, das dritte Mal, in Portugal, in Vietnam auch mehrfach, sehr oft in den USA, in Brasilien, in Paraguay und Uruguay, Tschechien, Bosnien, Slowakei, Serbien, Großbritannien, Griechenland, Schweden, Spanien, Mongolei, Korea, Italien, Rumänien, Niederlande, Bulgarien, Kolumbien, Nepal und am Ende dann in Monaco, wo ich Herrn Gebel dann, wo sitzt er? Ist gar nicht hier, aber kommt nachher noch, wo ich Herrn Gebel getroffen habe. Ja, warum habe ich diese Reise gemacht? Ein vordergründiger Anlass war gewesen, dass mein Buch, Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, in Englisch heißt es In Defense of Capitalism, das ist in 30 Ländern erschienen und ich habe versprochen, ich komme in jedes Land, um da Interviews zu geben, Fernseh, Zeitungen, Vorträge zu halten. Ich habe dann gedacht, das ist doch ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt nur rede die ganze Zeit, weil dabei lernt man ja nichts, sondern ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt in diese Länder und spreche mit den Menschen, auch mit Unternehmern, mit Politikern, mit einfachen Menschen, mit libertären Thinktanks, mit Ökonomen, um etwas herauszufinden zum Stand der wirtschaftlichen Freiheit in diesen Ländern. Das ist ja auch das Thema heute der Veranstaltung. Und ja, ich habe vorher natürlich als Historiker gelesen dann über die Geschichte der Länder, über die Wirtschaftsgeschichte, habe auch Umfragen gemacht weltweit über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus, weil ich natürlich auch das richtig einordnen wollte, um zu sehen, dass die Leute, mit denen ich spreche, die ja auch zum Teil zufällig ausgewählt waren, wie steht das in Verbindung zu dem, was wirklich die öffentliche Meinung ist. Und diese Umfragen allein, die haben mich 660.000 Euro gekostet. Das war also eine Menge, die sind sehr teuer. Und ja, die Reise, die war auch nicht billig, zumal ich nicht jetzt in der Jugendherberge schlafe oder auch nicht in der Holzklasse fliege. Also das hat schon 1,5 Millionen Euro gekostet, alles zusammen. Aber das, ich habe es aus eigener Tasche alles bezahlt, nicht weil ich es nicht gern gemacht hätte oder weil ich nicht wüsste, was ich sonst mit meinem Geld machen soll, sondern einfach, weil ich schon jemanden gefunden habe, der sowas auch unterstützt und finanziert. Aber ich will mich nicht beklagen, ich habe es doch gerne gemacht. Ich habe ja als Unternehmer so viel Geld verdient, dass ich dann statt andere, die sich dann vielleicht eine Yacht kaufen, die ich nicht habe, oder ein neues Auto, meins ist schon 15 Jahre alt, stattdessen mache ich dann halt solche Forschungen und finanziere die und so eine Reise, über die ich hier Ihnen berichten darf. Ja, 260.000 Kilometer bin ich geflogen. Warum? Weil ich auch immer wieder mal zurück nach Deutschland bin. Manchmal natürlich, wenn ich in Südamerika war, bin ich da geblieben. Sonst immer wieder nach Deutschland. Also insofern viele Kilometer zurückgelegt. Ja, und Georgien. Ich versuche immer so nur ein paar Länder von den 30 Ländern hier zu nennen, dass man ein bisschen was von lernen kann. In Georgien, das war ein Land, was, sagen wir mal, zusätzlich zu dem Übergang, der überall schwierig war, vom Sozialismus zum Kapitalismus, noch das Problem hatte, dass die gesamte Wirtschaft ausgerichtet war, damals auf die Sowjetunion, was eine Herausforderung war. Und es herrschte sehr hohe Korruption. Und da kann man schon eins zum Thema Korruption lernen. Die haben zwei Sachen gemacht. Die haben erstens auf einen Schlag alle 35.000 Polizisten entlassen. Die haben gesagt, wir haben erst befürchtet, dann steigt die Kriminalität, aber ist nicht passiert, weil die schlimmsten Kriminellen waren die Polizisten, haben die mir zumindest gesagt. Insofern ist nichts Schlimmes passiert. Und was aber noch wichtiger ist und wo man was daraus lernen kann, sie haben viele Regulierungen abgeschafft. Ja? Und das hat sehr geholfen. Die sind in dem Korruptionsindex von Transparency International erheblich haben sich verbessert. Warum Regulierungen? Und das steht auch im Zusammenhang heute mit unserem Hayek-Buch, um das es geht. Weil jede Regulierung ist natürlich ein Ansatzpunkt für Korruption. Wenn ich als Unternehmer gar nicht fragen muss und kann einfach das mit meinem Business starten, oder wenn ich erst 20 Genehmigungen in 20 Behörden einholen muss, ist natürlich in jeder Behörde in solchen Ländern einer, der sagt, ja, das kann 3 Jahre dauern normalerweise, aber wenn du einen Briefumschlag rüberreichst, geht es auch in 3 Wochen. Und deswegen jede Regulierung, die abgeschafft wird, das ist also eine ganz wichtige Lehre, ist auch wichtig im Kampf gegen die Korruption. Auch was anderes, was man lernen kann, es gibt ja diese Laffer-Kurve. Ich weiß nicht, wer kennt den Arthur Laffer und die Laffer-Kurve? Ja, nicht so viele. Das ist ein berühmter Ökonom. Ich bin stolz, weil er hat jetzt zu dem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung zur englischen Ausgabe das Vorwort geschrieben, hat Ronald Reagan beraten damals. Und er hatte die These, die auch in der Wirtschaftswissenschaft als Lafferkurve bekannt ist, dass sinkende Steuersätze zu steigenden Steuereinnahmen führen, was Linke nie im Leben begreifen werden. Die denken, so Saskia Esken, Kevin Kühnert, ja, wir müssen die Steuern erhöhen und dann gibt es auch mehr Steuern. Hier ist mal wieder ein Beispiel, wo das Gegenteil bewiesen wurde, wo die Steuersätze massiv gesenkt wurden und die Steueraufkommen massiv gestiegen ist. Warum? Weil dadurch kam das Wirtschaftswachstum und durch das Wirtschaftswachstum wurden mehr Steuern gezahlt. Also ein ganz praktisches Beispiel. Auch da gibt es eine libertäre Bewegung. Was sympathisch ist an dieser Bewegung, da gibt es viele Verrückte. So, da passe ich ganz gut dazu. Und ja, hier waren besonders verrückte Leute, so ein libertärer Professor zum Beispiel, der ist der Chef der Libertären Partei. Die sind gegen, also für Marihuana-Legalisierung und er ist dann selbst so Marihuana-Joints verteilt, muss dann auch ins Gefängnis ein paar Wochen, glaube ich, ja, was die Sympathie bei jungen Leuten verstärkt hat, bei Älteren nicht so sehr. Und ja, dann, die sind auch gegen die Wehrpflicht. Gut, da kann man drüber streiten. Ich bin an sich jetzt auch kein großer Anhänger der Wehrpflicht, aber in einer Zeit, wo 20% des Landes von Russland besetzt sind, ist es vielleicht der falsche Zeitpunkt, über sowas zu diskutieren. Aber der hat sich da einen Trick ausgedacht und hat praktisch eine Religion gegründet. Ich habe ganz viele Priester kennengelernt, weil es gibt in Georgien ein Gesetz, dass wer also Priester ist, der muss nicht zum Militär. Und deswegen hat er dann eine Religion gegründet. Und dann habe ich mich mit ganz vielen Priestern auch aber unterhalten. Ja. Das war so, also unorthodoxe Maßnahmen in Georgien. Dann Albanien. Zu Albanien habe ich eine besondere Beziehung. Ich war in meiner Jugend Maoist. Ich war sehr jung, muss ich dazu sagen. Mit 13 Jahren habe ich an meiner Schule eine Gruppe gegründet, die hieß Rote Zelle. Und mit im selben Alter eine Zeitung herausgegeben, die hieß Rotes Banner. Und unsere Vorbilder waren China und Albanien. DDR fand man nicht gut, Sowjetunion auch nicht, das war zu nah. Da wusste man irgendwie schon ungefähr, dass der Sozialismus da nicht so toll ist. Aber Albanien und China waren weit weg. Da konnten wir alle unsere Fantasien reinprojizieren. Und gewusst haben wir natürlich gar nichts über diese Länder, sondern ich habe aus Peking jede Woche die Peking-Rundschau bekommen in deutscher Sprache und die ganze Propagandaliteratur. Ich habe denen dann geschrieben, liebe Genossen, ich mache hier revolutionäre Schülerarbeit, könnt ihr mir das kostenlos schicken, dann kann ich das hier verkaufen, damit meine Zeitung finanzieren, haben die sogar gemacht in Peking. Also mit 13 Jahren auch schon unternehmerischer Ansatz in gewisser Weise. Ja. Und Albanien war so, da gab es eine Sendung, die ging jeden Abend um 11 Uhr los. Das weiß ich noch, die ging immer los, hier ist Tirana mit einer Sendung in deutscher Sprache. Und dann kamen so Sendereien, zum Beispiel die marxistisch-leninistische Weltbewegung wächst und erstarkt und so weiter. Und das habe ich mir immer angehört, nachts um 11. Ja. Jetzt viele Jahre später habe ich dann wirklich mich mit Albanien befasst und einiges gelernt. Zum Beispiel gelernt, dass Albanien das ärmste Land Europas war. Noch 1990 gab es keine einzige Verkehrsampel in Albanien. 1990. Warum? War nicht notwendig, weil es gab nur 1200 Autos im ganzen Land und kein Privatauto. Da braucht man auch keine Ampeln. Ja. Und hier sehen Sie Enver Hoxha. Als 13-Jähriger habe ich die englischen Texte von ihm ins Deutsche mir übersetzt. Ja. Das war der Diktator, der war fast nie außerhalb von seinem Land, außer wo er mal Stalin besucht hat. Ja, Stalin war sein großer Held, auch wo sonst überall schon keine Stalin-Statuen mehr standen. In Albanien standen sie bis zum Schluss. Und das ist dessen Haus. Gegenüber ist heute eine amerikanische Investmentbank von dem Haus. Wenn er das wüsste, würde er sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen. Und dieser Enver Hoxha, das ist jetzt das Erstaunliche, der ist also wenig aus seinem eigenen Land raus, auch wenig aus Tirana, das ist die Hauptstadt, raus. Und er hat sich meistens aufgehalten in einem Bereich, das war so wie 10 Fußballfelder, Block hat man das genannt. Und da haben alle vom Zentralkomitee und die Elite, die haben da gewohnt. Und die haben da auch tolle Restaurants gehabt und auch Läden mit westlichen Produkten, während das ganze Land in totaler Armut war. Ja. Und jetzt das Interessante, was hat er gemacht in seinem Haus? Also das Sie hier sehen den ganzen Tag. Er hat Bücher drüber geschrieben, wie toll der Sozialismus ist. Insgesamt 65, natürlich nicht allein, so wie ich meine Bücher alleine schreibe, sondern mit seinen Ghostwritern. Aber stellen Sie sich vor, da sitzt einer im ärmsten Land Europas, ja, kommt nie raus, sieht nicht, wie sein Volk hungert, in Armut ist und sitzt in seinem Haus hier und schreibt den ganzen Tag Bücher, wie toll der Sozialismus ist, was ja sogar gestimmt hat für ihn und seine Freunde. Und er war ziemlich paranoid, es war im ganzen Land überall Bunker aufgestellt, weil er befürchtet hat, jederzeit von Kapitalisten und oder von Imperialisten überfallen zu werden. Deswegen ist das ganze Land heute noch voll Bunkern, manche passen nur 3 Leute rein. Leider ist der Übergang zum Kapitalismus nicht gut gelungen da. Das ist kein gutes Land, zwar nette Menschen, gutes Essen, schönes Wetter, billig, aber politisch eine absolute Katastrophe. Ja, das ist voll von Korruption und organisierte Kriminalität. Die Eliten sind zum Teil die gleichen geblieben. Ja, und das ist eine ganz traurige Geschichte. Hier sitze ich mit dem Führer der Opposition. Der hat mir eine Stunde lang mit überzeugenden Belegen gesagt, dass die ganze Regierung mit kolumbianischen Drogendealern und so eng verknüpft ist und organisierte Kriminalität. 2 Monate später hat er selbst im Gefängnis gesessen und meine Freunde haben mir gesagt, er hat recht gehabt und die anderen haben auch recht. Also das ist letztlich, wo sie auch hingucken, das ist alles organisierte Kriminalität. Ein Freund von mir hat vorher geschrieben, Mensch, lass deine Uhr zu Hause da im Schurkenstaat Albanien. Ich war ein bisschen ängstlich. Ich habe dann gefragt, wie ist denn das hier mit der Sicherheit? Nee, das ist alles top sicher. Und dann habe ich gefragt, ja, warum? Dann habe ich es erst erfahren. Dann sagt mir meine Gesprächspartnerin, weißt du nicht, wie wir hier unser Geld verdienen? Da sage ich, nö, weil die Hälfte ist vom Bruttosozialprodukt aus Drogenanbau und Drogenhandel. Und siehst du doch hier, die Maseratis, die verdienen so viel, ist doch völlig sinnlos für die irgendeinen Touristen auszurauben. Also kannst du ruhig sicher über die Straße gehen. Das war ihre Antwort, da habe ich mich dann sicher gefühlt. Also schade, natürlich geht es den Leuten heute viel besser als zu sozialistischen Zeiten. Ja, heute sind eher zu viele Autos da, da stehst du permanent im Stau und sind moderne Hotels. Und natürlich geht es den Menschen besser, aber es ist trotzdem schade, dass das in so eine Richtung gegangen ist. Das ist Chile. Wer war schon mal in Chile von Ihnen? Wenig, einer nur, 2. Ich war in vielen südamerikanischen Ländern. Wenn Sie vorher in Kolumbien waren oder in Argentinien und kommen dann nach Chile, dann fühlen Sie sich doch zunächst wie in Europa. Ja? Also zumindest der Flughafen ist moderner als viele Flughäfen bei uns. Ist natürlich nicht überall wie in Europa. Meine Freundin ist auch aus Chile, die kann das bestätigen. Aber es ist schon anders als in den anderen südamerikanischen Ländern. Ja? Es ist einfach moderner. Und woran liegt es? Weil Chile war jahrzehntelang das kapitalistischste Land in Europa gewesen. Und Sie sehen schon den Vergleich. 1,7% leben in extremer Armut. In Chile, in Venezuela, dem sozialistischen Venezuela, sind es hier nach der Zahl 60%, inzwischen sind es aber 80%. Ja. Ist übrigens auch was mich ärgert. Wenn Sie mal die Tagesthemen oder Heute-Sendung schauen, ARD, ZDF, da wird viel berichtet über Venezuela jetzt mit den gefälschten Wahlen. Auch überwiegend sogar zutreffend, aber das Wort Sozialismus wird nie erwähnt. Der Normale, der nur ARD und ZDF schaut, der weiß gar nicht, dass es Sozialismus ist. Achten Sie mal drauf, es wird gar nicht erwähnt, das Wort. Ja. Und was auch interessant ist, vielleicht, ich hoffe, hier haben wir nicht so viele Sarah Wagenknecht-Anhänger unter uns. Ja. Die Sarah Wagenknecht, die war ja lange Zeit Feuer und Flamme. Also früher war sie für Stalin, da kann man sagen, ja, da war sie erst 30 Jahre alt. Ja. Aber später, ich war 13, sie war 30. Ja. Aber später dann mit dem Hugo Chavez, das ist noch nicht so lange her, vor 10 Jahren, wo der gestorben ist, hat sie geschrieben, wir müssten uns an dem Wirtschaftsmodell von Hugo Chavez orientieren. Und hat auch ein Buch rausgebracht, El Comandante und Salute Comandante. Also das war ihr großes Vorbild. Und da fragt kein Journalist mal kritisch nach. Ja, die ist ja sehr geschickt und rhetorisch gut, dann schnell so ausweichende Antworten zu geben. Ich würde die gerne mal interviewen und sagen, ich nehme mir keinem übel, wenn er sich früher geirrt hat, so wie ich auch. Wobei ist schon ein Unterschied, ob man sich dann mit 45 geirrt hat oder mit 13. Ja, aber ich würde mal sagen, Wo bleibt denn die Einsicht, auch mal die Distanzierung, dass du mal sagst, das war ein großer Irrtum und das war alles Schwachsinn damals. Ja, der Hugo Chavez, der hat das ganze Land in die Armut gestürzt. Venezuela war noch 1970 das reichste Land in Südamerika und heute das ärmste Land. Ja, das ist, was Sozialismus so wirkt. Und Chile, da war es umgekehrt. Durch den Kapitalismus, Chile war also immer das kapitalistischste Land gewesen in Chile. Dadurch ging es halt den Menschen sehr viel besser. Und trotzdem haben die Chilenen dann jetzt vor 2-3 Jahren einen Sozialisten gewählt. Und das ist im Grunde genommen schwer verständlich, wie in einem Land, das so erfolgreich ist und wo es den Menschen wirklich viel besser geht, warum die dann Sozialisten wählen. Und das führt mich zu einer Erkenntnis, die ich in vielen Ländern gesehen habe, die ja auch leider in Deutschland ist. Die Menschen vergessen nach einer Zeit, warum sie erfolgreich wurden. So wie wir vergessen, Ludwig Erhard und die Marktwirtschaft, dass sie uns erfolgreich gemacht hat. So wie die Amerikaner vergessen, dass jemand wie Ronald Reagan sie wieder erfolgreich gemacht hat. So wie die Briten vergessen haben, dass jemand wie Maggie Thatcher, ja. Die Leute vergessen es einfach nach einer Zeit. In der Schule bekommen sie auch nichts drüber beigebracht. Es wird einfach nicht gelehrt. Die Leute wissen nichts über Sozialismus, ja. Das ist das große Problem. Ich war also in den 20 Monaten in 30 Ländern. Ich habe Vorträge gehalten, manchmal vor ganz kleinen Gruppen, 20 Leute, 200, manchmal auch 2000. Ja. Und wo auch immer ich war, ob ich jetzt in Korea war oder in der Mongolei oder in Kolumbien, Argentinien, ich habe immer eine Frage gestellt, die will ich Ihnen auch mal stellen. Wer von Ihnen hat im Schulunterricht länger als 5 Minuten gehört, über Mao Zedongs großen Sprung nach vorne, nicht zu verwechseln mit Maos Kulturrevolution, Maos großer Sprung nach vorne, also das Experiment, wo 1958 bis 1962 45 Millionen Menschen umgekommen sind in China. Wer hat da länger als 5 Minuten in der Schule drüber gehört? Bitte mal melden. So, das sind 3 Leute, ja. Und das Ergebnis ist überall auf der Welt das gleiche. Ist es nicht tragisch? Das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte. 45 Millionen Menschen sterben und sie erfahren nichts drüber in der Schule. Sie erfahren nichts drüber, sie wissen es nicht. Wer mehr drüber wissen will, übrigens, ich habe ja dieses Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, da ist das ganze erste Kapitel darüber. Ich finde, jeder Mensch sollte das wissen. Das ist für mich genauso schlimm, wie wenn einer sagen würde, ich habe noch nie was vom Holocaust gehört. So Menschen gibt es zum Glück gar nicht. Ja? Aber auch über diese Verbrechen muss jeder Mensch etwas wissen. Und das ist halt nicht so. Die Leute wissen nichts drüber. Und in Chile, ja, dann begann der ganze Kampf gegen die Reichen. Ich habe hier ein Buch veröffentlicht mit meinem Freund Axel Kaiser. Das ist der wichtigste Libertäre nach Milei in Südamerika. Das war sogar Bestseller gewesen auf Platz 1. Da ging es darum, wie der Kampf begonnen hat, dann immer mit dem Kampf gegen die Reichen, ja, damit beginnt es immer, ja, die dann, man sucht Sündenböcke für alles Schlechte, die Politiker wollen von ihrer eigenen Unfähigkeit ablenken und sagt dann, das waren die Reichen, die haben alles gemacht. Und am Schluss habe ich noch von keinem Land gehört, wo der Kampf gegen die Reichen dazu geführt hat, dass die Menschen weniger Armut haben, sondern im Gegenteil, es hat immer dazu geführt, dass es mehr Armut gab am Schluss. Ich habe Ihnen ja von dieser Befragung berichtet, die mich so viel gekostet hat, die in 35 Ländern stattgefunden hat. Und das, die Befragung ging drüber um das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Jetzt haben wir nicht einfach gefragt, findest du Kapitalismus gut oder schlecht, sondern ich habe erstmal 6 Fragen gestellt. Also was heißt ich? Ich habe die formuliert zusammen mit in Deutschland mit dem Allensbach-Institut, weltweit mit Ipsos Mori, was eines der größten und renommiertesten Meinungsforschungsinstitute der Welt ist. Ja. Und da habe ich gesagt, wir stellen erstmal 6 Fragen, wo wir das Wort Kapitalismus weglassen, einfach weil das einfach für viele Menschen einen schlechten Klang hat, eine negative Konnotation. Und ich wollte wissen, liegt es denn an dem Wort oder vielleicht, wofür das Wort steht? Ja. Deswegen haben wir Fragen gestellt, 6 Fragen, wo das Wort jetzt erstmal weggelassen wurde. Und das ist das Ergebnis. Am positivsten stehen die Menschen zur Marktwirtschaft auf der ganzen Welt in Polen mit ganz großem Abstand. Übrigens, wer sich für interessiert, eine faszinierende Geschichte von Polen. Ich habe einen Film produziert, der heißt Poland from Socialism to Prosperity, finden Sie kostenlos auf YouTube und ist auch mit Untertiteln, ich glaube jetzt in 16 Sprachen, auch in Deutsch. Poland from Socialism to Prosperity. USA, Tschechien, auch klar, das sind Erfolgsgeschichten. Ja, in Polen, die überholen uns bald irgendwann. Wir haben 0,1% Wirtschaftswachstum mit unserem Kinderbuchautor und in Polen, die haben 2,8% Wirtschaftswachstum. Also die überholen uns langsam und und Tschechien auch erfolgreich. Südkorea, muss man nicht erklären, war noch 1960 so arm wie die ärmsten afrikanischen Länder. Heute, ich war oft da, ein prosperierendes Land, eine führende Exportnation, Riesen-Shopping-Center, den Menschen geht's besser. So, jetzt war Argentinien als eins der Länder, wo die Menschen die marktwirtschaftlichste Überzeugung haben. Sie sehen es hier, Platz 6, glaube ich, Argentinien oder 7. Und Chile mit antikapitalistischer Meinung. Da gab es so Schlaumeier dann auf Twitter, auf X, da poste ich viel, frage nebenbei, wer folgt mir auf X, auf Twitter? Ja, doch einige, wer es nicht macht. Also da poste ich am meisten. Bei Facebook, da wird mir zu viel gesperrt, immer zu zensiert. Ich sage mal ein Beispiel, nur mal lustig, also fällt mir ein nebenbei. Ich weiß nicht, wer diese Karikatur kennt. Da gibt's so, da hat einer eine Gabel in der Hand und auf der Gabel steht Socialism. Und will die in eine Steckdose stecken, da steht drauf Economy. Und da steht einer daneben, sagt, das würde ich nicht machen, da sind schon viele bei, ja. Und da sagt der eine nur, die haben es immer nur falsch reingesteckt, ja. So, Sie wissen, wofür das steht. Da haben die mir von Facebook geschrieben, ob ich jetzt Selbstmordgedanken hätte und sie würden auch Hilfe anbieten und das war der Algorithmus irgendwie, ja. Und ich habe dann wegen Aufforderungen zum Selbstmord auch nur 3-monatige Reichweitenbeschränkung bekommen. Also das ist völlig verrückt dabei. Es ist nicht immer nur Politik, manchmal ist es der bekloppte Algorithmus, nur oft ist aber auch Politik. Deswegen, also ich bin dann mehr auf X unterwegs, auf Twitter, da ist mir sowas also noch nicht passiert. Ich bin nur drauf gekommen, weil ich da auch diese Ergebnisse gepostet hat und dann war so ein Schlaumeier und sagt, ja, das sieht man, die Befragung ist fragwürdig in Argentinien, das wissen wir doch, das sind alles Peronisten und Sozialisten und Etatisten und in Chile, die sind pro-Kapitalismus. Jetzt war es da nur so, 3 Monate nachdem ich die Befragung gemacht habe, haben sie in Chile einen Sozialisten gewählt. Und 1,5 Jahre, nachdem ich die Befragung gemacht habe, haben sie in Argentinien den Anarcho-Kapitalist Milei gewählt. Ich komme nachher noch auf ihn zu sprechen. Ich war übrigens einer der Ersten, der das vorhergesagt hat, sogar in Südamerika, dass ich glaube, dass der Milei eine gute Chance hat, die Wahlen zu gewinnen. Aber da komme ich nachher noch zu. Ich habe gesagt, eben das war diese Umfrage, wo praktisch das Wort Kapitalismus nicht verwendet wurde. Jetzt habe ich hier eine, da sind insgesamt 34 Fragen in 35 Ländern, wo auch dann zum Beispiel gefragt wurde, was fällt Ihnen beim Wort Kapitalismus ein? Zum Beispiel Umweltzerstörung, Klimawandel oder aber Fortschritt oder aber höherer Lebensstandard. Also Deutschland, die Antworten waren so bekloppt. Ja. Nur 15% der Deutschen haben zum Beispiel gesagt, Kapitalismus hat in vielen Ländern dazu geführt, das Leben einfacher Menschen zu verbessern. Was eine Tatsache ist. Ich meine, vor 200 Jahren, bevor der Kapitalismus kam, haben 90% der Menschen in extremer Armut gelebt. Heute sind es 8,5%. Also das ist so unsinnig, dass die Leute es nicht wissen. 45% haben gesagt, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut. Ich habe jetzt nur online, aber in Nigeria den Vortrag gehalten, habe ich gesagt, ihr seid schlauer als die Deutschen, weil in Nigeria gibt's kaum jemand, der sagt, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut. Die wissen, dass es Quatsch ist. Die würden sich freuen, wenn sie mehr Kapitalismus hätten. Für die ist Kapitalismus ein Hoffnungswort. Für die heißt es Leben wie in Europa oder wie in Amerika. Aber wir denken, Hunger und Armut kommt vom Kapitalismus. Das ist hier dieses Ranking, das ist so ähnlich wie das andere, aber auch wieder zum Teil anders. Polen, USA, Südkorea stehen am Anfang. Japan, Nigeria habe ich gerade erklärt schon. Tschechien ist klar. Auf Vietnam komme ich noch. Argentinien auch noch. Wer das ausführlich haben will, das kostet auch nichts. Ich veröffentliche die meisten Beiträge in einer britischen angesehenen Fachzeitschrift. Die heißt Economic Affairs. Und wenn Sie Economic Affairs googeln und meinen Namen dazu eingeben, dann sehen Sie unter anderem auch diesen Aufsatz über das Image von Kapitalismus in 34 Ländern. Ja, Argentinien interessiert heute natürlich viele. Bei vielen negativen Dingen überall geht's fast überall auf der Welt in Richtung mehr Unfreiheit, mehr Staat, weniger Markt. Ja. Ist hier in Argentinien jetzt die Hoffnung, weil der Javier Milei da gewählt wurde. Und was viele nicht wissen, Argentinien war vor 100 Jahren eins der reichsten Länder der Welt. So wie die USA so ähnlich damals. Ja, es gab sogar so ein Sprichwort, reich wie ein Argentinier. Ne? Und die Peronisten, die haben es dann runtergewirtschaftet. Ja, heute ist gerade in der führenden argentinischen Zeitung La Nación ein Interview, das habe ich vor einer Woche, wo ich in Argentinien war, gegeben. Und da habe ich kurz erklärt, was Peronismus ist. Ich habe gesagt, die Peronisten glauben, und letztlich ist es auch, was ein Herr Habeck glaubt, ja, dass Politiker und Beamte klüger sind als Millionen von Konsumenten und Unternehmern. Und wir glauben, dass umgekehrt ist. Wir glauben, dass Millionen von Konsumenten und Unternehmern klüger sind als die Politiker. Und dieser Fehlglaube, dieser Etatismus, der hat natürlich zugeführt, dass das Land so weit runtergewirtschaftet wurde, dass es bettelarm ist. Ich sage nur mal eine Zahl. Seit 1945 hat in jedem einzelnen Jahr eine zweistellige Inflationsrate geherrscht in Argentinien, mit Ausnahme der 90er Jahre, da war es an Dollar gebunden. Darf ich mal fragen, wer ist hier von Ihnen vor 1945 geboren? Niemand. So, das heißt, jeder Einzelne hier in dem Saal hätte in seinem ganzen Leben nur zweistellige Inflationsraten erlebt. Deswegen, tut auch keiner sein Geld auf die Bank. Sie können auch keine Kredite aufnehmen. Sie tauschen alles in Dollars um überall und verbuddeln das im Garten, ja. Und das ist Realität seit 1945. Und der Milei, der hat es immerhin jetzt geschafft, die Inflationsrate in den 8 Monaten, seit er in der Regierung ist, von 25% im Monat auf 4% im Monat zu senken. Aber es ist auch manche schlechter geworden. Das habe ich von Anfang an prophezeit. Das war auch, deswegen war ich jetzt in Argentinien, es gibt ein Buch von mir, das heißt Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers. Der Titel ist saublöd, den habe ich selbst gewählt, also es war ein Fehler, weil niemand wusste, wer der Drachen ist, das ist Vietnam, und niemand wusste, wer der Weiße Adler ist, das ist Polen. In Englisch heißt das Buch How Nations Escape Poverty, ich glaube, das versteht man besser. So, und das ist jetzt gerade auch in Argentinien erschienen. Ich hatte den Milei gebeten, Vorwort zu schreiben, der hat es aber seinem Regierungssprecher abgegeben, also sein Regierungssprecher hat das Vorwort zugeschrieben, und ich war da, um praktisch den Leuten nur eine Sache zu erklären. Ihr könnt nicht erwarten, was in Jahrzehnten verhunzt wurde, dass es in einem Jahr in Ordnung gebracht wird. Ja, ist die Erfahrung zum Beispiel von Polen oder von Großbritannien zeigen, marktwirtschaftliche Reformen führen zuerst immer dazu, dass manches schlechter wird und schwieriger wird, bevor es dann besser wird. Das war in Polen so, da werde ich drauf zu sprechen kommen. Und da wollte ich die Leute darauf vorbereiten. Ich habe gesagt, es hängt alles von ab, dass ihr die Geduld habt. Ihr habt Jahrzehnte Geduld mit den Peronisten gehabt. Jetzt habt man ein paar Jahre Geduld, dass der Milei hier die Sache in Ordnung bringt. Und er hat mit begonnen. Zum Beispiel, da gab es auch so eine Mietpreisbremse. Die hat er komplett abgeschafft. Und ein paar Tage später war das Wohnungsangebot um 40% erhöht schon. Weil viele haben natürlich, wenn sie Inflation haben von 200% und dürfen die Mieten nicht erhöhen, wer vermietet dann überhaupt noch eine Wohnung? Ja, und das hat er also aufgehoben. Also das sind eine Reihe gute Sachen, haben da begonnen. Und wie ist es möglich, dass der den Erfolg hatte? Weil erst Thinktanks, also so Leute letztlich auch wie Sie hier machen, Haie Gesellschaft, Haie Club, die kenne ich da alle in Argentinien, weil die das vorbereitet haben. Es beginnt immer in solchen Gruppen wie hier, im geistigen Bereich beginnt es. Der Politiker, der wird auch irgendwann gebraucht. Einer wird der Milei, der gut reden kann. Ja, aber der Politiker ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass die Wende im geistigen erfolgt. So, das können wir überall sagen. Es war vor der Reform von der Maggie Thatcher so. Die Leute kenne ich alle da. Institute of Economic Affairs, Adam Smith Institute oder in den USA, Cato Foundation, Milton Friedman. Es beginnt immer, es ist wie beim einzelnen Menschen. Wenn sie ihr Leben ändern wollen, müssen sie zuerst, wie man heute so schön neudeutsch sagt, ihren Mindset ändern. Und wenn ein Land sich ändern will, muss es zuerst die Art des Denkens ändern. Ja, und das habe ich da gesehen. Und viele Libertäre sind so ein bisschen kompliziert. Die immer so, ja, hier ist noch ein mieses Zitat, ein Hayek-Zitat und Preistheorie. Das interessiert dann Menschen wie mich, aber die meisten halt nicht so. Und ich habe zum Glück die Begabung, auch manchen, auch jungen Leuten in einfachen Worten das zu erklären. Ja, also wo ich in Argentinien war vor 2 Jahren, das war eine lustige Sache, an die erinnere ich mich noch. Da waren so 100 junge Leute, die da waren. Die waren Anfang 20 und einer war in der ersten Reihe. Der sah jetzt nicht so besonders gut aus. Da habe ich gedacht, der hat wahrscheinlich keine Freundin. Da habe ich ihn gefragt, bin ich hin? Habe gesagt, hör mal zu, hast du eine Freundin überhaupt? Sagt er, nee, habe ich nicht. Da habe ich gesagt, wünschst du dir eine richtig hübsche Freundin? Oh ja, hat er gestrahlt. Da habe ich gesagt, ja, was denkst du denn jetzt, wer dir die hübsche Freundin bringt? Die Regierung oder der Staat? Und da musste er auch lachen. Er hat gesagt, nee, also glaube ich nicht. Aber ich sagte, ja, was denkst du, wer ist denn verantwortlich für, dass du jetzt diese hübsche Freundin bekommst? Und er sagte, ja, ich glaube, das bin ich. Da habe ich gesagt, siehst du, du hast alles verstanden. Die gesamte klassisch-liberale Philosophie hast du verstanden, weil das ist nicht nur mit der der Freunde. Das ist auch mit dem Geld, das ist mit allen wichtigen Dingen so. Verlass dich nicht auf die Regierung, verlass dich nicht auf den Staat, das bist du. Ja? Und so muss man halt manchmal den Leuten auch mit dem einfachen Beispiel ohne Theorie die Dinge erklären. So, das war Argentinien, ja, Freedom Fest USA, das ist toll, ich kann es jedem empfehlen, wenn sie Lust haben mal, das ist jedes Jahr einmal, das sind über 2000 Freiheitsgeister, Libertäre, auch Verrückte, auch Leute mit komischen Ansichten, alles dabei, aber auch tolle Leute, ist jedes Mal mein Freund Steve Forbes, der ist dabei, einer der wichtigsten Libertären, diesmal war Steven Pinker, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, dabei, also tolle Leute treffen sie da, schenken sich mal selbst, fahren sie mal zum Freedom Fest, das können sie googeln, das ist da werden auch immer viele Filme gezeigt. Hier ist ein Film, den ich produziert habe, Live Behind the Berlin Wall, weil viele vergessen haben, das ist ein Film Ostdeutschland, Westdeutschland, da geht es aber nicht um Diktatur oder so, da geht es um Wirtschaft einfach. Ja. Wenn ich die Leute dann raten lasse und sage, wisst ihr, wie lange es gedauert hat, in der DDR auf ein Auto zu warten, ja? 3 Monate oder 4 Monate, ja, die sind dann erstaunt, wenn ich sage, das war zum Teil 12 bis 17 Jahre. Ja. Und das habe ich gemacht, auch den Film produziert, um ein bisschen Geschichtswissen. Gibt's auch kostenlos auf YouTube und da bin ich stolz. Da habe ich sogar, hier sieht man, wie ich feiere, habe ich den Preis bekommen für den besten Kurzfilm auf dem Freedom Fest. Vietnam, ja, ich habe auch eine Beziehung zu Vietnam, weil die beiden längsten Beziehungen, die ich hatte im Leben, waren mit einer Frau aus, deren Eltern Familie aus Vietnam kommt, die andere aus Polen. Deswegen habe ich auch da eine persönliche Beziehung zu den beiden Ländern und habe mich also schon immer für Vietnam interessiert. Vietnam nennt sich sozialistisch mit einer kommunistischen Partei. Aber ich sage Ihnen eins, es ist einfacher, einen Marxisten einer deutschen oder amerikanischen Universität zu finden, als in Vietnam. Ich habe an 4 führenden Universitäten gesprochen. Die haben mich eingeladen, weil die meine Bücher gelesen haben. Das war ein Workshop und das Thema war, wie kann man das Image der Reichen verbessern, wollten die wissen von mir. Hat mich in Deutschland noch nie einer mit der Frage eingeladen. Letztes Mal war ich bei der Humboldt-Universität eingeladen vor 2-3 Monaten. Da war das Thema, wie kann man den Reichen mehr wegnehmen? So, das sollte ich dann die Gegenrede bringen, sozusagen. Ja, also das ist schon interessant. Ein tolles Land, ja. Und wissen Sie, was ich bewundere? Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt. Ärmer als alle afrikanischen Länder. Ärmer als alle Afrikaner, weil die haben Krieg gehabt, das wissen sie, aber viele wissen, es war nicht nur der Krieg mit den USA, die haben davor ja mit Frankreich einen Krieg gehabt, mit Japan einen Krieg gehabt, mit China, mit so ziemlich jedem, ja, und was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, hat dann die Planwirtschaft kaputt gemacht bei denen. Es war komplette Armut, ja, in dem Land. Und was ich jetzt bewundere, die hätten ja mit gutem Grund sagen können, die Amerikaner waren dran schuld, ja, aber haben die nicht gemacht. Im Gegenteil, ich sage in Vietnam, die sind also viel pro-amerikanischer als zum Beispiel viele hier in Ostdeutschland sind. Obwohl die ja mit den vielen Bomben guten Grund hätten, jetzt anti-amerikanisch zu sein. Sind die aber nicht, ja. Die haben gesagt, wir haben auf das falsche Wirtschaftssystem gesetzt, haben angefangen mit Reformen, Doi-Moi-Reformen heißen die, Privateigentum eingeführt, marktwirtschaftliche Reformen, liberalisiert. Ergebnis, die Zahl der Menschen, die in Armut leben in Vietnam, ist von 80% auf 5% gesunken. Von 80% auf 5%. Sie sehen, dass selbst einige Tropfen Kapitalismus schon so viel helfen gegen Armut. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, mein Buch, ich gebe mal dieses Buch, das gebe ich mal rum. Das ist jetzt hier über die ganze Weltreise. Das kann man jeder kurz in die Hand nehmen, wenn Sie mögen. Und das Buch, das ist mit dem, wo ich den blöden Titel gesucht habe. Ja, der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers. Also sehr beeindruckend, Vietnam. Sie sehen auch hier, wir haben so eine Umfrage gemacht weltweit. Das war eine andere Umfrage. Das ging über Image von Reich und Reichtum. Da hat man gefragt, wie wichtig ist es Ihnen, reich zu werden? Und klar, da kann man sagen, Vietnam, die waren arm, da ist es mehr. Aber das ist auch, Japan ist ja ein reiches Land. In Asien haben eine andere Einstellung. Die machen auch viele schlecht, aber eins ist besser. Da gibt's durch diesen ganzen Ideologiequatsch, verstehen Sie? Gender, Gacka und was weiß ich, alles, ja. Ich habe auch Feminismus, ja. Ich meine, die Frauen haben viel mehr zu sagen in Vietnam als bei uns. Tatsache, ja. Also das ist auch in Führungspositionen prozentual. Viel mehr. Ja, und es war das einzige Land, wo mehr Frauen als Männer gesagt haben, es ist mir wichtig, reich zu werden. Ja, mehr Frauen als Männer. Aber ohne Feminismus und Gender-Gacker kennen die gar nicht. Ich habe gefragt, kennt ihr sowas? Ja, wenn dann einer von uns in den USA studiert hat und kommt wieder von der Uni, dann bringt er den Blödsinn auch mit. Aber sonst kennen die gar nicht. Ja, das heißt einfach, aber die Frau hat eine sehr starke Stellung und auch das Image von Reichen hier, das ist so das Rich Sentiment Index, habe ich es genannt, das finden Sie auch in Economic Affairs. Da ging es darum, wie steht man zu Reichen, ja? Oder das ist vielleicht noch beeindruckender. Ja, das ist auch verbunden mit dem Sozialneid-Koeffizient. Die neidischsten von den, wir haben es in 13 Ländern untersucht, waren nicht die Deutschen, wir waren nur auf Platz 2. Top 1 sind die Franzosen. Ja, also die Franzosen sind die größten Neider und Reichenhasser überhaupt. Und Sie sehen hier am anderen Spektrum, Vietnam, Polen kennen die kaum. Ja, das zeigen auch die Umfragen, wenn man da Fragen gestellt hat. Also das ist ganz anders in Vietnam und in Polen. Slowakei, die libertäre Bewegung, das sind oft Verrückte, manchmal wirklich Verrückte, aber auch im positiven Sinn, ja, Nonkonformisten, die haben eine Parole, Capitalism und Heavy Metal, das waren alle so Heavy Metal Fans, dann haben wir abends was getrunken, ich trinke jetzt selbst kein Alkohol, die dachten, ich komme aus Deutschland, trinke Bier, da sehen sie mich, wie ich mit meinem Glas Milch, das ist mein Lieblingsgetränk, anstoße und alle anderen haben Bier gehabt. Polen ist ein Land, was ich sehr bewundere, ich weiß noch, ich hatte ja eine PR-Firma im Immobilienbereich, Sie haben es erwähnt. Da hatte ich gearbeitet für zwei Töchter von deutschen großen Banken und die haben Anfang 2000 einen Shoppingcenter-Fonds von der ECE aufgelegt in Krakau. Und da haben wir eine Vertriebsveranstaltung gemacht und da war dann einer, das fand ich besonders schlau, hat sich gemeldet und sagte, kaufen die überhaupt oder klauen die das alles? Da haben alle gelacht. Das war damals noch so das Image von Polen. Kennen Sie auch die Sprüche? Heute gestohlen, schon in Polen über die Autos und so, ja. Inzwischen lacht keiner mehr über die Polen, weil die sind so fleißig und haben so viel geleistet. Das ist unglaublich, ja. Und Sie sehen hier den Mann, der das gemacht hat, Balcerowicz, mit dem ich heute befreundet bin, der hat in Polen ist auch Professor für Ökonomie, glaubt an die Lehren von Hayek und Mises, das sind seine großen Vorbilder, so wie der Millet, nur ein anderer Typ als der Millet. Ja, der Millet ist ja mit der Kettensäge und schreit immer laut und so, nicht immer, aber halt in seinen Reden, der Balcerowicz ist ein eher ruhiger Typ, aber dem haben die Polen zu verdanken, dass er damals diese kapitalistische Schocktherapie gemacht hat, die so erfolgreich war. Und Polen ist jetzt seit mehreren Jahrzehnten Europas Wachstumschampion. Jetzt sagen manche, ja, ist ja auch kein Wunder, die kriegen ja die ganze Kohle von uns über die EU. Stimmt, ist aber nicht der entscheidende Grund. Subventionen und Entwicklungshilfe und was weiß ich, führen nie zu Wohlstand. Sonst wäre Afrika der wohlhabendste Kontinent der Welt, so viel Entwicklungshilfe, wie die bekommen haben. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn gesagt wird, ja, ihr Deutschen habt ja so viel Marshallplan, die Hilfe bekommen von Amerikanern, dadurch totaler Blödsinn. Die Briten haben dreimal so viel bekommen wie wir und waren arm geblieben, ja, obwohl sie einen Krieg gewonnen haben. Warum? Weil wir haben mit Ludwig Erhard auf Marktwirtschaft gesetzt. Die Briten, die haben ihren demokratischen Sozialismus da nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert. Das heißt, das Wirtschaftssystem ist entscheidend. Du kannst ein Land mit Hilfen, Subventionen oder Entwicklungshilfe oder so, kannst du ein Land nicht reich machen. Peace-Partei wird hier oft als sehr rechte Partei gesehen. Mag auch sein, wenn es um Themen geht wie Nation, Migration, Familie, wo ich finde, gerade bei Migration, da haben die Polen sowieso viel vernünftigere Ansichten als wir Deutsche. Die sind hilfsbereit für die Ukrainer, ja, aber die wollen nicht endlos aus der ganzen Welt Leute, die da im Sozialsystem sich ausruhen. Also ich finde, die Polen, die sind da sehr viel vernünftiger. Aber die Peace-Partei ist nur eine rechte Partei, was diese Fragen ansieht. Ansonsten sind die knallhart links, so ähnlich wie die Wagenknecht. Die Wagenknecht wird ihre Partei auch so ähnlich nennen, später dann wie die Peace-Partei, weil die Wagenknecht ist auch so, dass sie bei manchen Punkten auch vernünftige Sachen sagt zu Themen wie Migration oder Political Correctness oder Genderblödsinn. Aber wenn es dann um die Wirtschaft geht, ist es knallharter Sozialismus. Ja, und so ist es auch bei der Peace-Partei, ja, die also wirtschaftlich sehr weit links stehen, aber gesellschaftspolitisch eher rechts stehen. Aber deswegen ist also zu vereinfacht, wenn man sagt, die Peace-Partei ist eine rechte Partei. Nee, die sind wirtschaftlich näher so Richtung Kevin Kühnert, kann man sagen. Ja, hier sehen Sie übrigens auch die Aussage über Reiche im Vergleich Polen, Deutschland, dass Sie den Unterschied mal sehen. Zum Beispiel hier, die meisten Reichen sind Steuertrickser, sagen 51% der Deutschen und nur 18% der Polen. Oder Superreiche, die immer mehr Macht wollen, sind schuld an vielen Problemen auf der Welt, zum Beispiel Finanzkrisen. Sagt jeder zweite Deutsche, aber nur 25% der Polen. Also eine ganz andere Einstellung in Polen als bei uns in Deutschland. Mongolei. War schon mal jemand in der Mongolei von Ihnen? Ja, es war sogar mehr als in Chile, auch 3-4 Leute. Die Mongolei ist 5-mal größer als Deutschland, aber hat weniger Einwohner als Berlin. Ja, da sollte man denken, da ist genug Platz, aber ich habe noch kein Land auf der Welt mit so viel Staus auf der Straße erlebt wie die Hauptstadt Ulaanbaatar. Sie kommen nicht vorwärts. Ja, einmal sind wir gefahren in so ein Restaurant. Der Mongole bei uns, der war schlauer, der hat gesagt, ich laufe zu Fuß. Der musste dann eine Dreiviertelstunde warten auf uns dann, ja, bis wir da waren. Also das ist unglaublich. Ich habe gesagt, das macht mich vollkommen verrückt da in der Mongolei. Aber sympathische Menschen, alles natürlich Genghis Khan. Tolle Buchleser, was mich natürlich als Autor freut. Die Buchmesse war draußen im Freien, in Zelten. Aber die kaufen ein Buch nach dem anderen, die Lizenz von mir, obwohl da gibt's ja nur 3 Millionen Menschen und die Hälfte lebt irgendwo Nomaden. Ja, die kaufen keine Bücher. Das sind 1,5 Millionen Menschen. Stellen Sie sich vor, ich würde meinem Verlag sagen, Sie dürfen das Buch nur noch in Hamburg verkaufen. Die sagen, unmöglich, das können wir nicht verkaufen. Die verkaufen, also sind wirklich, ich habe kein Land auf der Welt gefunden, wo die Leute so lesefreudig sind wie in der. Und auch Libertäre gibt's da. Ich habe dann gepostet auf X, ich war hier im Liberty Hub, heißt es, war so ein Café, da war Bilder von Hayek und von Mises und von Rothbard an der Wand. Und da es gibt immer so Schlaumeier auf X, ja, die meinen, sie wissen alles besser. Haha, die Libertäre in Mongolei, wie viel waren das? 3. Nee, es waren immerhin 50 Leute. Ich meine, für so ein kleines Land, so eine kleine Stadt, 50 Leute, die da einen Vortrag gehört haben, ich fand das gar nicht so schlecht so, ja. Und die haben alle die Bücher übersetzt, auch Hayek und so, das gibt's alles in Mongolisch auch da zu kaufen. Nepal ist eins der 10 ärmsten Länder der Welt. Absolute Katastrophe. Die haben ja einen langen Bürgerkrieg mit Maoisten gehabt. Auch der Präsident heute ist Maoist. Da gibt's 120 Parteien. Davon sind 80 marxistisch, leninistisch, maoistisch und sonstiger Art. Ja. Ich habe es gesehen, da wo ich war, habe ich gefragt, was ist das alles, Hammer und Sichel und rote Fahnen? Also die leben in einer ganz anderen Welt und sind deswegen bitterarm. Ich weiß gar nicht, ob da Stromleitungen auch unter der Erde verlegt werden. Also wirklich traurig. Und da ist einfach, Gewinn ist ein negatives Wort. Da gibt es sogar ein Gesetz, dass kein Unternehmer mehr als 20% auf die Kosten draufschlagen darf auf sein Produkt. Ja, also, und gibt's dann Luxussteuer, die ist so hoch, zum Beispiel ein BMW, der bei uns 80.000 kostet 400.000, weil jedes Auto ist Luxus da, ja. Also, das ist, vollkommen wahnsinnig. Da sieht man einfach mal, ja, was führt zu Armut, viel Staat, viel Regulierung, viel Vorschriften und was führt zu mehr Wohlstand, so wie in Vietnam, nimm mal was weg vom Staat, vertrau mal mehr auf den Markt. Ja, Resümee. Weltweit geht leider die Berichtung in immer mehr Staat, weniger Markt. Über China habe ich nicht gesprochen, da war ich jetzt auf dieser Reise nicht. Aber ich war vorher in vielen chinesischen Städten. Meine Bücher über Kapitalismus können da logischerweise nicht erscheinen. Aber ich habe ja Bücher geschrieben, wie man reich wird. Zum Beispiel setze die größeren Ziele. Das sind absolute Bestseller da in China. Und da habe ich nur gesehen, das wird immer schwieriger. Jetzt China, hatte ich ja vorhin erzählt, großer Sprung nach vorne, 45 Millionen Tote. Nach 1981 haben 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. 88%. Dann hat der Deng Xiaoping mit seinen Reformen begonnen, Privateigentum eingeführt, liberalisiert. Heute sind es weniger als 1%. Aber nicht wegen dem Staat, wie uns hier erzählt wird. Ja, China geplant. Nee, ich habe einen Freund an der Peking-Universität, der sagt immer, our success was not because of the state, but in spite of the state. Nicht wegen dem Staat, sondern trotz dem Staat. Jetzt leider dieser Xi Jinping geht wieder zurück in Richtung mehr Staat, weniger Markt. Ganz traurig. Ich konnte jetzt auch nicht mehr dahin reisen, weil braucht man noch Vorschriften, noch Genehmigungen. Die konnten dann nicht beigeschafft werden. Deswegen habe ich China nicht erwähnt. Aber es ist schade, dass Sie überall sehen, mit wenigen Ausnahmen wie Argentinien, dass die Richtung geht. Sie sehen es auch in Deutschland. Immer mehr Staat und weniger Markt. Ja. Libertäre Bewegung, warum ist sie so schwach in vielen Ländern? Ja? Ich sage ein paar Gründe. Erstens zu viel Theorie. Hier habe ich noch eine Theorie, hier habe ich noch eine Theorie. Zu wenig schöne Frauen, sind alles Männer immer nur. Ist nicht besonders attraktiv. Ja. Dann diese Bewegung, das ist in Argentinien auch anders. und zu wenig Pragmatismus. Ich war ja in meiner Jugend so ziemlich dogmatisch, so wie gesagt 13, 14 Jahre. Ja, da habe ich so Dogmatiker kennengelernt im Marxismus. Die gibt es auch bei den Libertären. Ja, in Polen war ich auf dem Capitalism Weekend einen Vortrag gehalten, ungefähr 300 Leute. Und da war der Bürgermeister von Vilnius und der hat so ein pragmatischer Libertärer, der da tolle Reformen macht. Uber hat so schnell die Genehmigung bekommen wie in keinem Land der Welt. Und auch im Wohnungsbereich war es gut. Da steht so ein super schlauer Libertärer auf. Wie können Sie sagen, dass Sie Libertär sind? Sie sind doch Politiker. Politik ist Herrschaft über Menschen. Und deswegen können Sie gar nicht für Freiheit sein. Also die Menschen habe ich in meiner Jugend kennengelernt, auch schon, ja, die so dogmatisch, immer die reine Lehre und fühlen sich dann wohl, wenn sie im ganz Kleinen, wie so eine Sekte, wir haben die Welt erkannt und alle anderen missverstehen uns. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Bei manchen habe ich das Gefühl, die sind geradezu, die wird's beunruhigen, wenn sie Mehrheiten bekommen, so wie in Argentinien. Die wollen in ihrer Sekte sein, wo sie schlauer sind als anderen. Und zuletzt noch, ja, der Hauptgrund für unsere Probleme liegt nicht bei den linken Ideologen, nicht bei den Grünen, nicht bei unserem Kinderbuchautor, ja. Die Hauptprobleme liegen in der Feigheit und Opportunismus vom Bürgertum und von den auch von den Kapitalisten, ja, die sich anschleien, die sich anbiedern, jawohl, Frau Merkel, Plan schon übererfüllt, wir sind bald alle grün und so weiter, ja. Und das ist diese Feigheit, ja, sich zu entschuldigen für, dass man kein Linker ist. Das sehen Sie schon in der Talkshow, wenn da ein, sagen wir mal, ein Unternehmer sitzt oder ein Bürgerlicher und dann sitzt vielleicht so ein Linker, ja. Der Linke ist immer cool und angriffslustig und der Bürgerliche beugt sich rüber, ja, wir sind gar nicht so weit außen, wie sie denken, wir sind viel näher beieinander, als sie glauben vielleicht, ja, bietet sich einfach an, was als Schwäche natürlich wahrgenommen wird, ja, als Feigheit. Und das ist ein großes Problem. Also deswegen, ich entschuldige mich nie für meine Meinung. Auch wenn ich vor linken Studenten spreche, dann komme ich auch mit so einem ähnlichen T-Shirt, I love capitalism, ja. Und man kriegt auch dadurch eher den Respekt, wenn man auch zu seinen Meinungen steht und sich nicht für entschuldigt. Respekt auch vom Gegner kriegt man nicht, indem man sich da anschleimt. Also erstmal danke, dass ich heute die Gelegenheit hatte, hier früh als Erster zu sprechen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.
Sie hörten einen Vortrag des Historikers und Unternehmers Dr. Rainer Zietelmann über sein zuletzt erschienenes Buch unter dem Titel »Weltreise eines Kapitalisten«. Auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum. Zietelmann schilderte darin die Reiseeindrücke und Recherchen seiner Reise in über 30 Länder. Gehalten und aufgenommen wurde der Vortrag beim großen Treffen der Thüringer Hayek-Clubs im Weimarer Hotel Augusta am 24.08.2024.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.